Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Götz Salzmann muss man, glaube ich, nicht groß vorstellen. Das ist einer der bekanntesten deutschen Entertainer, seit 35 Jahren unterwegs an der Entertainment-Front in Funk und Fernsehen und natürlich auf den Bühnen der Welt. Und das mit einer Musik, das sieht man dem Mann eigentlich auch schon an, der tatsächlich so aus den 50er Jahren gesprungen zu sein scheint. Mit einer Musik, die von gestern ist, die er aber immer wieder ins Heute holt. In den letzten Jahren hat er sich beschäftigt mit Songs aus dem Broadway-Bereich, italienischen Geschichten und manchen anderen und immer mit dem Touch von Jazz. Auf Blue Note Records erscheinen ja auch schon seit Jahren seine neuen Platten. Gerade ist eine rausgekommen, die den schönen Titel L-I-E-B-E, also Liebe, trägt. Darüber habe ich mit ihm gesprochen, aber wir lauschen erstmal rein in das Titelstück dieser neuen Platte von Götz Salzmann.
L heißt lieb mich und die Welt ist mein. E heißt immer möchte ich bei dir sein. E heißt ewig denken, B heißt Blumen schenken, E als letztes bliebe, denn das ganze Wort heißt Liebe. Liebe steht seit vielen Jahren schon unter L in meinem Lexikon. Doch seit ein paar Tagen brauch ich nicht mehr nachzuschlagen, denn ich lieb nur dich allein.
Götz Salzmann mit dem Titelstück seiner neuen Platte L-I-E-B-E und das heißt ausgeschrieben genau Liebe. Und jetzt ist er hier bei uns zu Gast. Hallo Götz Salzmann.
Grüß Sie, Herr Müller.
Wie geht's Ihnen?
Danke, das Leben ist trotz widriger Umstände überraschend gut zu mir.
Nach Paris, dem Broadway und Rom sind Sie jetzt wieder beim deutschen Schlager gelandet. Also jetzt knapp genannt, gesagt, die letzten Jahre Ihrer Karriere zusammengefasst. Hatten Sie so ein bisschen musikalisches Heimweh?
Tatsächlich. Es ist ja so, dass diese sehr intensive Behandlung mit dem jeweiligen, ich sag mal, Schlagerkanon der Franzosen, der Amerikaner und der Italiener mich ja nicht davon abgehalten haben, mich weiter zu vertiefen, in die deutsche Schlagergeschichte reinzugehen, mich weiter mit diesem Repertoire, diesem Programm, diesem Schatz, diesem großen kulturellen Wert auseinanderzusetzen. Und ich träumte den Tag herbei, da ich wieder ein paar alte Titel von Michael Jari oder Heino Gaze arrangieren konnte.
Im Info zu der Platte steht, Sie wollten, ich zitiere, an die große Tradition der letzten 100 Jahre deutschsprachiger Schlagergeschichte wieder andocken. Mhm. Das ist ja eine lange Zeit, das ist wahnsinnig viel Material. Mhm. Was muss denn ein Lied mitbringen, damit Sie es aufnehmen wollen?
Na, jenseits des puren Gefallens ist es eigentlich völlig egal, ob es um Schlager geht oder Broadway-Songs oder Chansons. Es muss etwas da sein, was einen anrührt. Die Melodie muss stimmig sein, im Text müssen gute Pointen sein, gute Stimmungswechsel sein. Dann muss das ein Lied sein, das irgendwie zu meiner Art zu singen passt. Es muss ein Lied sein, das zu unsere Art des Spielens passt. Ich arbeite immer mit einer festen Band zusammen. Also all diese Dinge müssen zusammenkommen. Und manchmal ist auch ein Lied, das man unbedingt neu interpretieren will, nicht das Richtige. Man muss einfach feststellen, das Arrangement stimmt nicht oder ich bin nicht der richtige Sänger dafür oder ich verstehe das Lied letzten Endes doch nicht so gut, wie ich es gedacht habe.
Ich habe das Gefühl, es ist ziemlich egal, ob das Stück jetzt ganz bekannt ist oder nicht so sehr. Es finden sich sehr, sehr bekannte Stücke drauf, die man auch kennt, wenn man jetzt nicht im, ich sag mal, Schlageralter vielleicht ist. Aber eben auch obskure Stücke, jedenfalls für mich. Zum Beispiel gibt es da ein Stück, das Gretje Kaufeld in den frühen 60er Jahren aufgenommen hat. Nur eine schlechte Kopie, das singt aber eine Frau und da mussten sie ja quasi umdichten, ne? Weil sie singt ja Männer an und sie Länder Frauen als Beispiele.
Ja, das wurde richtig diskutiert, ob man moderne Frauen nimmt oder Frauen aus der Zeit, in der dieses Lied entstanden ist. Also das waren heiße Diskussionen. Allerdings, das waren die heißesten bei der ganzen Produktion, sonst wird nicht so viel diskutiert.
Es ist ja eine interessante Figur, Gretje Kaufeld, die ja eigentlich auch eine Jazzsängerin war.
Und ja, zweifellos.
Sie sagen ja selber, Sie machen Schlager-Jazz, der Meister des Schlager-Jazz.
Jazz-Schlager.
Jazz-Schlager werden Sie genannt, genau, ja, der Meister des Jazz-Schlagers. Mal so gefragt, finden Sie es manchmal ein bisschen schade, dass diese Musikerinnen, Sängerinnen von damals vielleicht eher für etwas bekannt wurden, das die vielleicht selber gar nicht so gerne gesungen haben? Nämlich eigentlich hätten die vielleicht lieber Jazz gesungen oder wie sehen Sie das?
Ja, also wir kennen das ja vor allen Dingen von den Schlagersängern der 70er Jahre, die dann später immer gesagt haben, ah, dann wurde ich reingedrängt in ein Mädchen für immer oder ich bin verliebt in die Liebe. Eigentlich wollte ich lieber singen wie Frank Sinatra. Und das ist natürlich Quatsch, denn die meisten hätten nie singen können wie Frank Sinatra. Und alle haben sich damals darauf gestürzt, nachdem sie begriffen haben, dass ihre Beat-Karriere dann doch nicht Rolling Stones-artig abgegangen ist, sich auf den Schlager zu konzentrieren und haben das mit großem Genuss getan und haben erst später angefangen, sich eigentlich für das Schlagersingen zu rechtfertigen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass gerade die Schlagergeschichte der 70er Jahre eher armselig ist, verglichen mit diesem Schatz des frühen Schlagers. Und wenn wir sagen, die letzten 100 Jahre Schlager, ist es eigentlich nicht ganz richtig. Also ich fange an in den 20er Jahren und höre wirklich in den 60er Jahren auf. Dazwischen gibt es eine lange Zeit, die ich im Prinzip ignoriere.
Genau, das wollte ich fragen. Also finden Sie eigentlich auch im Jetzt Lieder, die Sie reizen würden, oder ist für Sie da nur Ödnis?
Keine Ahnung, ich beschäftige mich eigentlich gar nicht mit dem musikalischen Jetzt.
Die Platte ist aufgenommen worden im Sommer dieses Jahres. Also ist, wenn man ja so will, fast eine Lockdown-Platte, obwohl der Lockdown da ja schon gelockert war ein bisschen. Aber trotzdem, hatte die Situation Einfluss aufs Musizieren oder konnten Sie sich da loslösen von dem, was draußen los war?
Also wenn man erstmal anfängt zu spielen, dann geht's. Aber natürlich waren die ganzen Produktionsumstände nicht zu vergleichen mit dem, was wir in Paris, New York oder Rom erlebt haben in den jeweiligen Frühsommern. Im Hotel war die große Ödnis. Auf den Straßen Berlins war eine mittelgroße Ödnis. In den Lokalen lief auch nicht allzu viel zu der Zeit. Also es war bei weitem nicht dieser lebensfrohe Betriebsausflug, den wir sonst immer gestartet haben, wenn wir irgendwo ein Album produziert haben. Andererseits haben wir uns dadurch auch viel mehr auf uns selbst konzentrieren können.
Ja.
Vielleicht auch kein Nachteil.
Das wollte ich auch sagen, es ist in der Deluxe-Version dieser Platte gibt es 20 Stücke und das haben Sie in einer Woche aufgenommen.
5,5 Tage, ja.
Das heißt, Sie haben erstens eine ausgebuffte Band und dann wurden ja auch noch Streicher dazu gespielt.
Das war dann, da war die Band dann schon wieder zu Hause und dann haben wir halt noch einen Tag für die Streicher drangehängt. Ja, aber wir arbeiten immer so schnell. Also das war tatsächlich ein Tag mehr, als wir in Paris, New York oder Rom hatten. Wir kommen gut einstudiert ins Studio, die Sachen sind arrangiert. Ich hab Arrangements geschrieben, schriftlich niedergelegt, die werden geprobt. Und dann wird das eingespielt und es gibt von jedem Lied, ich sag mal, zwischen 2 und 12 Takes. Bei dem einen ging es sofort, beim anderen dauerte es etwas. Und dann kommen noch einige Overdubs dazu. Die meisten von uns sind ja auch Multiinstrumentalisten. Dann fängt man an, sich das zu überlegen, wie weit sind wir bisher gekommen? Welche Stücke sind ohne Overdubs? Welche Stücke scheinen uns leichter zu sein? Wobei gerade diese Entscheidung in der Regel falsch ist. Man will immer mit was anfangen, was ganz schnell und locker und flockig geht. Und das entpuppt sich nicht selten als das komplizierteste Stück, weil gerade das vermeintlich Einfache oft das ist, wo die meisten Fallstricke lauern.
Im Song Liebe ist doch kein Ringelreihen gibt es diesen schönen Refrain und an irgendeiner Stelle wird dann gerufen und jetzt der ganze Saal.
Ja.
Ich dachte mir so, oh ja, das wäre schön, aber das kann noch dauern. Wie sehr vermissen Sie das Live-Spielen, das Publikum? Vor allen Dingen, wenn jetzt eine neue Platte da ist, möchte man die ja eigentlich auch so vorspielen, ne?
Der ursprüngliche Plan war ja, dass die Platte im April aufgenommen wird und dass wir dann ab 8. Mai schon mal mit den Vorpremieren zugange sind. Im September wäre die offizielle Premiere gelaufen und wir hätten in diesem Jahr 80 Konzerte gespielt, darunter sowas wie Admiralspalast, Berlin, Kölner Philharmonie etc. Also wirklich die Top-Adressen und das ist ja nun alles ins Wasser gefallen. Wir haben 5 kleine Konzertchen gespielt Ende Oktober vor dramatisch abgespecktem Publikum. Die Konzerte dauerten nur eine gute Stunde. Das war sehr, sehr schön für uns, weil wir dann auf der Bühne stehend gemerkt haben, dass wir doch nicht nur ein paar Männer sind, die sich von früher kennen. Es war auch für unser Publikum schön und ich kann das kurz erzählen. Wir waren im September halt bei dieser sogenannten Premiere im Konzerthaus Dortmund. Eine Örtlichkeit, die so 1.500 Zuschauer fasst und es waren 600 da, Corona-bedingt entsprechend verteilt. Und ich komme auf die Bühne, wir spielen 2 Stücke und ich stehe auch für die erste Moderation. Und in dem Moment wird mir eigentlich erst klar, dass wir unser letztes reguläres Konzert genau hier an demselben Ort gegeben haben, aber das Ganze Mitte Dezember. Ja, und wie ich darauf Bezug nehme in meiner Moderation, muss ich sagen, bekomme ich ein Kloß im Hals. Tränen in den Augen. Ich muss für, wahrscheinlich waren es 3 Sekunden, meine Moderation kurz mal unterbrechen, um Luft zu holen. Und in dem Moment steht das Publikum auf und spendet frenetischen Applaus. Das heißt also, das Publikum hat genauso drauf gewartet wie wir. Ja, und ja, das war einer der schönsten Momente in meinem langen Dasein als Berufsmusiker.
Und ich glaube, in einigen Monaten werden wir das dann auch wieder erleben können. Da bin ich mir ganz sicher. Und diese Musik hat sich ja eh gut gehalten und wird auch nicht schlecht, glaube ich, Götz Alsmann.
Ich glaube, das ist der einsame Kreuzzug, den ich da veranstalte. Ich glaube, dass viele dieser Kompositionen mithalten können mit dem American Songbook, mit den Kanzonen und Chansons. Vieles ist von Meistern ihres Fachs mit Witz und mit Effet komponiert, von Kabarett geschulten Textern, mit 1A-Versen bedacht. Also mit dem Schlager ist es halt so wie mit jeder anderen Musikform. Ja. Nicht alle Rattles waren die Beatles. Und nicht jeder Ralf Maria Siegel ist Michael Jari. Ja, so einfach ist das.
Götz Alsmann, das Album LIEBE ist gerade erschienen. Natürlich ausgeschrieben, Liebe gesprochen. Und das war Götz Alsmann. Haben Sie vielen Dank. Und wir hören jetzt noch das Stück Man müsste Klavier spielen können.
Eine gute Wahl. Dankeschön. Tschüss, Herr Müller.
Man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen, weil die Herren die Musik machen können, schnell erobern der Damen Vertrauen. Der Klang des bespielten Klavieres wirkt auf jede erregend wie Sekt, und ihre geheimsten Gefühle werden Piano doch Pforte geweckt. Dem Manne, der das kann, macht sie Avancen. Er wird von ihr mit Zärtlichkeit belohnt. Die anderen Männer haben keine Chance. Sie schauen aufs Instrument und in den Mord. Man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen.
Götz Alsmann im Deutschlandfunk Kultur. Man müsste Klavier spielen können aus der neuen Platte Liebe, die gerade erschienen ist.